Hallo bei Folge 7 beim Ulf Unverpackt, der Podcast. Hier ist Simone.
Hallo, ja, ich bin auch da.
Das ist David und heute als Gast dabei die Viola.
Hallo, ich bin auch da.
Viola kennt ihr aus dem Ulf Unverpackt, dem Laden. Sie ist Mitarbeitende und wird uns heute als Expertin was zum Einkauf vom Unverpacktladen erklären. Und bevor wir aber starten, machen wir ein kleines Warm-up und ich würde von euch gerne wissen, wofür seid ihr denn heute dankbar? Ich fange vielleicht selber einfach mal an.
Ja,
ich kann wieder normal essen. Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung. Und man freut sich dann über die Sachen, die man sonst als total selbstverständlich wahrnimmt. Und das war zwar ein unnötiger, aber ein sehr schöner Perspektivwechsel. Und ich freue mich gerade über Essen und dass ich wieder normal laufen kann. Das ist sehr, sehr schön.
Das klingt herrlich, Simon.
Richtig gut.
Ich freue mich, oder ich bin dankbar dafür, dass ich 2 Wochen lang ab morgen Abend Urlaub machen kann.
Juhu!
Dank den lieben Kundinnen und Kunden, die einfach mal 2 Wochen auf uns verzichten werden. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
Das klingt richtig gut. Ja, ja, sonst ist der Ulf wahrscheinlich so dauerhaft auch im Kopf, auch wenn man nicht arbeitet, gell?
Das ist richtig, ja.
Ja, ich bin, glaube ich, heute dankbar, dass ich es die Woche geschafft habe, mir Zeit für mich selbst zu nehmen. Ich bin ein bisschen laufen gegangen. Das war gut. Das hat mir gut getan. Und jetzt fühle ich mich gut, auch wenn Freitag ist. Also ich bin nicht im Arsch von der Woche.
Das Yay!
Das ist super.
Hast du so einen normalen Wochenrhythmus? Also ist bei dir auch irgendwie Wochenende, Wochenende?
Nein, nee. Meistens, aber nicht immer. Aber dieses Wochenende wird es klappen.
Ja. Ja, da arbeite ich noch dran. Ich bin jetzt gerade dabei, mich selbstständig zu machen und irgendwie geht so alles und nix. Es ist total schön, so antizyklisch unterwegs zu sein, aber ich muss mir natürlich auch selber dann irgendwie Pausen setzen und mich ja an die Sachen, wichtige Dinge ranmachen, die wirklich erledigt werden müssen. Deswegen ja, finde ich es ganz spannend, so über Rhythmus und irgendwie Zeiten zu reden und zu gucken, wie andere Leute das machen.
Du könntest die Wochentage neu benennen, Simone. Du
ja.
Kannst die eigene, ja.
Spaßtag.
Genau.
Wir brauchen auf jeden Fall einen Podcast-Tag. Das muss häufiger werden. Da habe ich mich sehr drauf gefreut heute, dass das endlich wieder startet.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, legen wir inhaltlich los. Wir haben in ein paar anderen Folgen ja schon drüber gesprochen, wie ihr als Kundschaft Verpackung vermeidet, indem ihr unverpackt der einkauft. Also entweder bei uns im Laden oder durch andere Methoden, die man so im Alltag anwenden kann. Und heute ist Viola da und die wird euch erklären, wie ein Unverpacktladen das überhaupt ermöglicht, dass ein Unverpacktladen Verpackung einspart. So, und deswegen ist so die Frage, wir stellen uns jetzt vor, Viola macht den Einkauf. Was sind denn die, nee, wir stellen uns nur vor, das macht sie auch.
Ja. Real life.
Was sind denn so die Wertekriterien, die der Ulf anwendet, um auszuwählen, erstens, was für Händler man nutzt, um da die Produkte zu beziehen und welche Produkte dann auch bezogen werden?
Mhm. Ich würde sagen, es gibt 3 Säulen, auf denen das Ganze fußt. Und zwar die Lebensmittel oder auch Nicht-Lebensmittel aus biologischem Anbau oder mit ökologischem Hintergrund. Dann die Regionalität der Produkte und zu guter Letzt unser Kerngeschäft, dass sie so verpackungsfrei wie möglich auch bei uns ankommen. Und ich würde sagen, dass diese 3 Säulen manchmal bei unseren Produkten verschiedene Größen haben. Also manchmal hat die Regionalität überhand, manchmal hat unser Fokus auf das Unverpackte überhand und manchmal ist es eben, dass es biologisch hergestellt ist.
Jetzt hast du ja berichtet, dass das Bio so eine ganz wesentliche Säule ist und der Laden ist ja auch biozertifiziert.
Richtig.
Wäre es theoretisch auch denkbar, quasi ein Nicht-Bio-Produkt zu kaufen und behindert das irgendwie diese Zertifizierung? Das habe ich irgendwie noch nicht so ganz verstanden, dass der Ulf ist ja sozusagen biozertifiziert, aber was genau bedeutet das für den Einkauf auch? Also bringt das eine Einschränkung mit sich?
Im Grunde eigentlich nicht. Also wir haben ein paar ausgewählte konventionelle Produkte, weil wir da eben uns auf die anderen 2 Punkte, Regionalität und den verpackungsfreien Einkauf, konzentriert haben. Und was wir dann im Nachhinein tun müssen, ist das ganz klar darzustellen in unserem Laden, dass die Menschen dann nicht erwarten, sie kriegen hier ein Bioprodukt und das dann eben aus diesem Suchkriterium auch kaufen, sondern sie wissen ganz genau Bescheid, das ist aus irgendeinem Grund konventionell bei uns eingekauft.
Ja, vielleicht für dich nochmal zur Ergänzung, das, was ja in einem Unverpacktladen passiert, was in anderen Läden nicht geschieht, ist, dass Lebensmittel geöffnet und umverpackt werden, weil wir die ja zum Beispiel in Haferflocken, sagt, in 25 Kilogramm bekommen und ihr als Kundschaft bekommt den ja dann in einem Bin. Und dafür müssen wir Lebensmittel öffnen und dass wir das dürfen und weiterhin alle Qualitätsstandards einhalten, dafür braucht man diese Biozertifizierung. Weil in allen anderen Geschäften sind ja die Produkte verpackt und werden eigentlich genauso weiterverkauft.
Also das heißt, das ist auch so eine Art Siegel dafür, dass man sich als Kunde darauf verlassen kann, dass das, was draufsteht, auch drin ist. Weil jetzt, keine Ahnung, für den Teegut, die können ja nicht einfach sich die Verpackung anders anmalen oder so. Aber ihr könntet das ganz theoretisch machen.
Naja, also, beim Unverpacktladen ist es ja so, dass wir wir müssen klar deklarieren, was drin ist. Mhm. Aber bei uns steht auf dem Abfüllgefäß tendenziell erstmal weniger drauf, als du auf einer richtigen Verpackung findest. Wenn du alle Infos haben möchtest, die stellen wir auf jeden Fall bereit, wir haben so einen Produktordner, da kannst du alle Infos raussuchen. Und der Unverpacktladen muss eben immer wieder auch belegen, es gibt eine jährliche Biokontrolle, dass wir nicht irgendwie konventionelle Ware kaufen und dann sagen, ja, ist alles Bio, sondern es wird genauestens, grammgenau, deswegen sind wir da auch so penibel, nachgeguckt, dass genau die Menge, die wir als Bioware einkaufen, auch verkauft wird.
Okay, spannend. Danke.
Deshalb kann man auch bei uns manche Sachen nicht automatisch mischen, die denselben Preis haben. Das ist ja manchmal so ein bisschen irritierend, aber wir müssen dann eben ein bisschen auseinanderhalten, was und wie viel haben wir verkauft, damit wir das eben dann auch nachweisen können.
Und nach welchem Kriterium unterscheidet sich ein Mixprodukt von einem Nicht-Mixprodukt? Weil ich glaube, die Gummibärchen oder sowas, die kann man ja mischen.
Ja, wir haben das ganz offiziell als ein Produkt in unsere Warenwirtschaft übernommen.
Ah, okay.
Das heißt, da haben wir eine Entscheidung getroffen. Das war uns einfach die praktischste und das ist einfach so eine schöne Sache, dass man diese Produkte mischen kann. Da freut sich wirklich jeder drüber, aber wir können das eben nicht pauschal für alle machen.
Mhm. Okay, verstanden.
Wie sieht denn das aus, wenn du jetzt am Laptop stehst und oder irgendwo sitzt auf einem Makeshift-Hocker in unserem Büro hinten?
Ja.
Wie sieht denn so eine Shop-Maske aus? Also was stehen da für Infos, weil ich habe das noch nie gemacht, dass ich weiß, wie kommt denn das Produkt dann bei uns an im Laden? Also was für Informationen hat man über die Verpackungsgröße und die Verpackungsart und wie viel Auswahl hat man da überhaupt?
Wir kaufen ja bei sehr vielen verschiedenen Händlern ein. Das heißt, das ist bei jedem Unterschied. Ja, man muss echt viel sich reinfuchsen und manche Shops sehen aus wie Online-Shops. Und manche haben unglaublich viele Informationen. Bei anderen muss man sich die Informationen selbst einholen. Oder bei wiederum anderen zeigt es einfach die Erfahrung, was man dann so bekommt, wenn man sagt, ich möchte bitte 25 Kilogramm Haferflocken fein bestellen. Das ist dann einfach so in dem Shop dann auch meistens deklariert, dass man weiß, in was für einem Gebinde das kommt oder in welcher Größe. Genau. Aber ist nicht immer so.
Gibt es da auch so individuelle Lösungen, also dass man dort irgendwie ein Geschäft, das eigentlich irgendwas in einer Plastikverpackung verkauft, wo man jetzt aber sagt, das Produkt ist irgendwie super, dass man dort irgendwelche Anpassungen erreicht, dass die das in einen Eimer machen oder so?
Wenn man hartnäckig ist, dann klappt das manchmal, ja. Also die Nachfrage bedingt da auch wirklich das Angebot. Wir haben das bei einem ganz tollen Lieferanten auch so gehabt. Das ist Sommer. Die stellen viele kleine Snacks, süß und salzig, her aus dem Taunus. Und die Produkte kennt vielleicht jeder aus dem Bioladen auch so verpackt. Und die stellen zum Beispiel sehr viel auch noch zusätzlich in Pfandeimern für uns bereit. Das ist ganz toll. Und da können wir natürlich auch mal fragen, hey, dieses Produkt taucht ja noch gar nicht auf. Ist das nicht auch denkbar, dass ihr für uns eine Abfüllung machen würdet? Das ist dann immer abhängig nach deren Kapazitäten auch.
Hm. Mir ist das tatsächlich bei einem Produkt von diesen Dingern aufgefallen. Ich hatte das in einem Drogeriemarkt gekauft. Und so, hey, das ist voll der Zufall, dass das gleich schmeckt.
Es ist so irritierend, dann auch noch so ein Produkt vor der Nase zu haben mit Produktdesign, was ja bei uns alles irgendwie unsichtbar bleibt.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt.
Ja, schön finde ich, ich war, als ich jetzt Urlaub war in London und eigentlich überall, wo ich dann in anderen Städten bin, gucke ich, ob es da Unverpacktläden gibt. Und da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele. Und total schön war, dass man auch gleiche Marken gefunden hat. Also Hydrophil zum Beispiel, eine Marke für die Non-Food-Sachen, die so Badartikel, Hygieneartikel bereitstellen, die waren auch vertreten.
Ach, witzig.
Und ähnliche Schokoladen und ähnliche Tees. Und es ist halt dann einfach direkt wie so zu Hause sein, auch wenn man ganz woanders ist. Und zu sehen, dass das Konzept einfach so grundlegend stimmig ist. Weil das, was viele Unverpacktläden ja vereint, oder also die absolute Basis eben der die Vermeidung von Verpackungsmüll, und dann legt jeder Unverpacktladen so einen eigenen Fokus. Und spannend fand ich da, ich habe auch mit der Besitzerin gesprochen, die Bins hat sie aus Deutschland, weil die dort aus Glas hergestellt wurden. Und das gab es als ja, Vertrieb irgendwie in UK noch nicht. Und das fand ich natürlich auch total schön. Und ja, auch da toll zu hören, dass es ganz gut läuft und dass sie einen treuen Kundenstamm haben, so bei uns auch, dass halt wirklich eine Stammkundschaft eigentlich das Geschäft trägt und so überzeugt davon ist und so sich mittlerweile umgestellt hat, dass das für die neue Norm ist und einfach funktioniert.
Jetzt ist ja die Auswahl an Produkten extrem aufwendig, oder zumindest gefühlt sehr aufwendig kuratiert. Und es ist jetzt, also wie muss man sich das vorstellen, einen Lieferanten auch zu finden? Weil, also man braucht ja irgendwie wahrscheinlich so erstmal so einen Grundstock für so Basisdinge. Und dann für jedes Speziellere, was jetzt vielleicht ein Großhandel oder sowas nicht hat, braucht man ja nochmal besondere Dinge. Wie kommt man da drauf? Weil man muss ja, also gibt es ja irgendwie so eine Art Plattform, wo man suchen kann, oder ein Magazin oder eine Brancheninfo, oder muss man wirklich für jedes einzelne Produkt, also für jede einzelne Produktfamilie oder so, einen extra Lieferanten kuratieren, die Produkte erstmal analysieren, vielleicht auch vorher testen, um dann rauszufinden, ist es was für uns oder ist es nichts?
Auch hier gibt es ganz viele unterschiedliche Wege, die zum Ziel führen. Also unser erster Schritt ist immer, dass wir gucken, gibt es das bei irgendeinem von unseren Lieferanten einfach schon generell? Und wir haben es einfach noch nie gesehen. Das wäre natürlich die einfachste Lösung, weil wir sind immer froh, wenn wir Bestellungen bündeln können. Wenn wir wissen, an diesem Tag kommt eine große Palette und wir haben fast alles darauf, was wir brauchen, und haben eben einfach auch im Hintergrund nicht noch drei Rechnungen, die wir zahlen müssen, sondern das ist alles mit einem abgefrühstückt. Und man ist auch manchmal überrascht, was man so alles bei den schon vorhandenen Lieferanten findet. Was auch sehr, sehr häufig vorkommt, ist, dass neue Hersteller auf uns zukommen und sagen, probier doch mal. Also kleine Unternehmen sind in der Kommunikation oft sehr persönlich und treten dann auch direkt an uns ran, schreiben uns eine Mail, schicken uns Produktproben, und wenn es uns dann gefällt und uns überzeugt, dann bestellen wir das auch gerne für den Laden.
Mhm. Ja, also man merkt man wirklich den Mehrwert, den man als Kunde oder als Kundin im Unverpacktladen hat, weil es eben so viel mehr ist, als einfach nur Verpackung sparen, weil das, was du vorher auch schon angesprochen hast, ne, so regional wie möglich ist, so fair bezahlt wie möglich, also ganz häufig wird man so ein bisschen verrückt, auch bei der Recherche, oder, ne, wenn wir dann kommunizieren mit der Kundschaft, was für Maßstäbe wir alle ansetzen, bis ein Produkt überhaupt in unseren Laden darf. Und das hat ja dann einen Mehrwert für Mensch und Natur. Und ich glaube, das ist vielen auch gar nicht bewusst. Und dass es deswegen natürlich auch manchmal preislich erstmal anders aussieht als in irgendeinem Billigsupermarkt. Weil dort, das haben wir auch schon häufig angesprochen, der Schaden, den ein Produkt verursacht, eben nicht mit eingepreist ist. Und was bei den Produkten, die Unverpacktläden vertreiben, häufig der Fall ist, dass eben die Menschen sehr viel gerechter bezahlt werden und dass auch das, was eben investiert werden muss, damit das Produkt überhaupt entsteht, im Preis wiedergespiegelt ist. Und das ist aber ja ein ungleicher Vergleich, weil man dann, sagen wir, den echten Preis mit was vergleicht, was entweder subventioniert ist von der Politik oder halt gar nicht richtig kommuniziert, dass wir eigentlich im Nachhinein Generationen später alle drunter leiden, wenn wir weiterhin diese anderen Produkte kaufen. Deswegen ist es so beeindruckend, finde ich, was jede einzelne Händlerin, Händler in einem Unverpacktladen da leistet, weil da so viel ja, Herzblut und auch Weitblick reingesteckt wird.
Jetzt, wo du das sagst, glaube ich, könnte man echt irgendwie eine Führung durch unseren Laden machen und zu jedem Produkt was erzählen.
Ja.
Also ich denke gerade ganz stark an die Paranüsse, die wir verkaufen. Wir haben da fast so ein bisschen unter dem Radar einen Wechsel gemacht bei unserem Produkt. Wir hatten früher, glaube ich, einfach eins in Anführungszeichen mitbestellt bei einem anderen Lieferanten, bei dem wir auch Nüsse bekommen, aber da von der Herkunft her noch nicht so genau hingeschaut. Aber als wir dann gelernt haben, dass die Bäume, die Paranüsse produzieren, Paranussbäume pflanzen, dass die so essentiell sind für das Ökosystem im Regenwald, haben wir bei einem Händler welche gefunden, die halt einfach sehr, sehr nachhaltig angebaut werden. Also das ist wirklich schon fast over the top nachhaltig und das ist wirklich fantastisch, dass wir die jetzt im Sortiment haben können.
Ja, und ich finde, es wird dadurch auch immer klarer, dass natürlich am Ende ein Mensch auch hinter dem Produkt steht. Also da haben Leute ganz, ganz viele an unglaublich diversen Stellen mitgewirkt, dass dieses Produkt den Weg dahin findet. Und klar, so regional wie möglich wollen wir alle einkaufen. Aber Nüsse wachsen hier halt nicht, solange es jetzt nicht Haselnüsse oder so sind. Mhm. Und ich finde, dadurch rückt auch das Lebensmittel wieder ein bisschen näher an einen ran und auch die Wertschätzung dafür, wenn man versteht, auch bei Cashews, was da an Arbeit dahinter steckt und wie absurd unverhältnismäßig diese kleine Nuss unten ist im Vergleich zur Größe der Frucht. Das müsst ihr unbedingt mal nachgucken. Und dann snackt man die so weg. Und man kriegt eine ganz andere Wertschätzung dafür, was man da eigentlich isst, was passiert sein muss, damit es überhaupt den Weg daher findet. Und dann auch, warum es den und den Preis hat. Und ja, auch zu verstehen, in welchen Weltregionen das herkommt. Und ich habe auch so viel gelernt in den letzten Jahren, als ich im Ulf gearbeitet habe, wenn dann Produkte teurer werden, woran das liegt, weil halt dann irgendwo eine Dürre ist und dann ist die Ernte schwierig und dann sind irgendwelche Zutaten eben nicht mehr so gut zu bekommen und das spiegelt sich wieder in dem Preis. Also man lernt einfach über das Weltgeschehen ganz viel, weil letztendlich jeder muss tagtäglich essen und es passiert ständig irgendwo was auf der Welt und alles hat letztendlich irgendwo einen Effekt und das merken wir dann. Also ihr merkt es dann in der Bepreisung.
Richtig.
Und als Kunde merkt man, ist gerade nicht verfügbar. Oh, woran liegt das denn? Und dann können wir aber auch im Ulf immer die Antwort geben, weil wir in Kommunikation stehen mit den Händlerinnen und Händlern, die sagen, ist gerade schwierig, weil.
Ja, ja. Vielleicht nochmal so ein anderes Thema, was mich irgendwie interessiert. Gibt es Produkte, wo ihr sagt, ja, das ist super, wenn wir das unverpackt haben und es ist uns wichtig, aber es ist für uns als Laden irgendwie nicht so richtig handelbar? Ich habe jetzt zum Beispiel noch nie Spaghetti eingekauft, aber ich finde es irgendwie mal so, also ich stelle mir das total umständlich vor, da muss man so einen Handschuh anziehen, also so, mich würde das total nerven. Also so aus Kundenperspektive ist es nervig, das zu verkaufen. Gibt es das auch aus Ladenperspektive, dass man sagt, das ist so umständlich, da brauchen wir quasi für dieses eine Produkt einen Vierteltag oder sowas, um den Leuten irgendwie drei Gläser abzufüllen. Gibt es das?
Ich würde sagen, inzwischen nicht mehr. Also ich glaube, wir haben uns früher schon mehr mit den frischen Produkten gestresst, als wir die noch ganz neu hatten. Also dann rede ich zum Beispiel von dem Schaffrischkäse, den haben wir jetzt natürlich schon länger im Programm, aber wir wussten dann noch nicht so, wie kriegen wir das jetzt in unsere Pfandgläser rein. Und die Erfahrung hat das deutlich schneller gemacht. Und wir sind da auch sehr viel sicherer. Aber klar, am Anfang war das schon noch ein Experiment, was dann auch mehr Zeit gekostet hat, dass wir das machen. Aber ich glaube, klar, es gibt so ein paar Produkte, die wir, glaube ich, auch alle, wenn wir sie im Lager auffüllen, die nerven uns ein bisschen mehr. Zum Beispiel die Sultaninen, die kommen halt in so einem Karton mit einer dünnen Plastikfolie innen drin. Und die sind wirklich erstmal einfach wie ein dicker, fetter Block. Ah ja, ein bisschen klebrig und dann muss man sich da erstmal ein bisschen durch, man muss die ein bisschen massieren von außen und dann tun sie sich auch auf. Aber ich glaube, mir fällt tatsächlich kein Produkt auf, wo sich der Aufwand momentan nicht lohnen würde.
Okay, ja, schön.
Also es gibt auf jeden Fall Produkte, die sind, wo man sehr viel leichter Verpackung einspart als bei anderen. Also alles, was man in Pappsäcken einkaufen kann, weil es Trockenware ist, also Nudeln und Haferflocken und all das, super easy, weil Pappe lässt sich leicht recyceln, die sind gut zu transportieren. Und überall da, wo halt dann Feuchtigkeit rankommen kann, weil es Trockenfrüchte sind, oder bei Spaghetti, da haben wir auch noch keine ideale Lösung. Aktuell ist immer noch so, dass 5 Kilogramm...
Das wird nicht angeboten. Ja.
Genau, und da ist es halt dann nicht so ein großer Effekt wie bei anderen Produkten. Mhm. Und da geht es halt auch viel um Kommunikation. Und mittlerweile, es gibt ja schon seit vielen Jahren jetzt den Unverpackt-Verband, der hat auch politisch ganz viel bewegt. und auch mittlerweile eine Größe ist, um mitzureden in der Lebensmittelbranche und auch einfordert, dass es zur Norm wird, dass es eben Pfandbehältnisse gibt. Weil, ja, die Kosten allgemein getragen werden aktuell.
Was ich erst vor kurzem gelernt habe, ist, dass diese Joghurtgläser, die ihr bei uns findet, aber auch mit anderen Produkten drin, wie Passata oder auch manche Fertiggerichte, dass die aus dem MMP kommen. Also es ist der Mach-Mehrweg-Pool. Und da sind eigentlich nur 20 Unternehmen dran beteiligt. Weil man sieht diese Gläser ja auch in anderen Läden. Und ich fand das so krass, dass es irgendwie noch so überschaubar ist. Aber dass trotzdem diese 20 Unternehmen mit ihren sicherlich auch mehreren Untermarken es geschafft haben, das überregional zu einem Pfandsystem zu machen. Also das ist zum Beispiel für uns auch eine Sache, die wir einfach sehr, sehr gerne beziehen als Laden, weil sie für uns sehr einfach handelbar ist. Wir bekommen ein fertiges Produkt in einem Glas angeliefert, was wir super easy auch wieder in den Pfandkreislauf zurückbringen können. Und die Kunden können sich es einfach mitnehmen. Es ist nicht mal ein Abfüllaufwand. Das ist wirklich für uns toll, wenn es mehr Produkte gibt in dieser Form. Aber bei denen muss es auch Sinn machen, weil Trockenware darin abzufüllen ist aus ökologischer Sicht nicht ganz so sinnvoll. Also da konzentrieren wir uns darauf, eher in Nicht-Trockenware, für die ich noch immer keinen schönen Namen gefunden habe, nasse Ware.
Cremes, Aufstriche. Cremes, ja.
Genau, mit Beispielen. Ja. Das glaube ich etwas besser. Ja. Ach doch, mir fällt tatsächlich doch noch ein Produkt ein, bei dem es ein bisschen anstrengender ist mit dem Einkauf. Und zwar Körperpflegeprodukte. Ihr müsstet bestimmt als Kunden alle schon mal auf uns warten. Da gibt es leider noch nicht die perfekten Lösungen. Wir haben so Mehrwegspender, aus denen wir das abpumpen, die schwierig Rest zu entleeren sind. Und wenn die dann nur noch viertelvoll sind, dann bedarf es etwas Technik und Erfahrung und Geduld. Aber wir sehen halt trotzdem die Qualität der Produkte, dass wir das sehr gerne anbieten möchten.
Wenn du dir jetzt was wünschen könntest als Zuständige für den Einkauf, so was ist denn so eine Stellschraube, wenn man die betätigen würde, die einen großen Effekt hätte? Also was würde dein Leben erleichtern und das Leben vieler anderer HändlerInnen? Was brauchst du, damit es Unverpacktläden leichter haben und damit es auch generell vielleicht gesamtgesellschaftlich leichter ist, irgendwie ein Pfandbehältnis zu kaufen oder unverpackt dazu einzukaufen?
Ich denke, Standardisierung. Also wir arbeiten ja auch in der Anlieferung viel mit Mehrwegbehältnissen. Das sind so weiße Eimer, in denen wir die Ware dann eben teilweise direkt bekommen oder wir füllen es auch um die Ware zu sichern im Lager. Und wenn es da einfach mal einen Weg gäbe, die anzunehmen und wieder ganz easy zurückzugeben, das würde uns dieses Geschäft schon sehr, sehr vereinfachen, weil es gibt nur wenige Rücknahmestellen für die Eimer und das wäre toll, wenn sich das einfach ja, routinisieren würde.
Ja, und auch da vielleicht auch nochmal, also diese Eimer sind ja aus Plastik zum Beispiel, ne? Also,
richtig.
Und das kann total sinnvoll sein an manchen Stellen. Also Plastik ist nicht per se total schlecht, sondern es geht halt darum, wo kann man Plastik und Kreislauf halten, das, was schon da ist, und es an den Stellen, da wo es geht, vermeiden. Und dass man da eben auch in der Kommunikation ehrlich ist. Das hatten wir ja letzte Folge auch schon besprochen, dass man irgendwie sagt, was, beim Unverpacktladen entsteht auch Müll, aber das heißt ein Unverpacktläden, ne? Aber es geht ja darum zu sagen, an welchen Stellschrauben kann man denn was tun, wo ist es sichtbar und wo ist ein großer Hebel und wo ist ein kleiner Hebel. Und ich glaube, ganz häufig verlieren wir uns im Klein-Klein. Und so eine Standardisierung, was du jetzt auch ansprichst, das wäre ein Riesending. Mir war auch früher nicht klar, bevor ich nicht in einem Laden gearbeitet habe, wie anstrengend es ist, verschiedene Pfandflaschen zu sortieren, weil jede einzelne Marke hat ein eigenes Design und dann kannst du es nur in diesen Kasten zurückbringen, dann kostet der Kasten so viel, dann kannst du es bei dem Händler mitbestellen, bei dem anderen aber nicht. Und das bedingt ja eben dann auch wieder Bestellkosten, Verpackungskosten. Und eben, es wäre so schön, wenn man irgendwie mal gemeinschaftlich eine Entscheidung trifft und sagt, so darauf spezialisieren wir uns jetzt und dann können wir da alle mitspielen, weil dann haben wir logistisch viel kleinere Abstände und es wird einfach viel effektiver werden.
Richtig, und auch für die Produzenten könnte ich mir vorstellen, dass also gerade als Beispiel diese Eimer halt super gut handelbar sind Die haben große Öffnungen und man kann super gut Sachen darin abfüllen. Und sie bieten halt auch eine Lagersicherheit. Also es ist, wir lieben diese Eimer. Wie gesagt, wir behalten ja auch viele einfach dann so, um sie weiter zu benutzen und geben sie nicht direkt in den Pfandkreislauf zurück. Aber das wäre toll, wenn das einfach viel mehr machen würden und das mit der Rückgabe einfacher wäre.
Spannend. Eine Sache habe ich mir gerade überlegt. Wie lang kann so ein Pfandeimer eingesetzt werden? Ich kenne da aber ganz wenige Zahlen zu. Ich habe mal gelesen, dass es bei so Glasflaschen irgendwie, das sind ziemlich viele Kreisläufe, die so eine Pfandflasche nehmen kann. Aber so ein Plastikeimer, hält der so viele Kreisläufe durch? Weil wenn man so Plastik reinigt, dann braucht man ja warmes Wasser und Plastik ist ja sehr instabil. Also wenn man einmal so ein Einmalprodukt versehentlich in die Spülmaschine gemacht hat, dann ist das ja irgendwie, dann sieht es anders aus als vorher.
Ich habe noch keinen kaputten Eimer gesehen.
Ah, krass.
Okay. Ja, also wirklich, ich meine, wir haben da auch wirklich schwere Ware drin. Das ist ja, wenn wir so einen 25-Kilo-Sack manchmal umfüllen, dann sind das vielleicht 2 Eimer, also 12,5. Die halten das aus. Die sind exakt für diesen Nutzen produziert und gebaut. Und ich habe nicht mal einen
Lebensmittel
Henkel.
Echt, ne?
Also, genau, Lebensmittel ja. Echt, richtig. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Henkel abbricht.
Ach ja.
Ich habe noch nie gesehen, dass irgendwas davon bricht. Und die Oberflächenstruktur ändert sich eigentlich auch nicht. Also wir spülen die ja nach Nutzung auch mit unserer gastronomischen Spülmaschine durch. Und habe ich bisher noch keine Alterserscheinungen gesehen.
Und die LieferantInnen, die das auch ja im eigenen Pfandsystem zurücknehmen, haben ja auch nochmal Spülanlagen. Was wir manchmal merken, ist, wenn jetzt in so kleinen Gewürzeimern ein Gewürz drin war, das duftet schon noch länger aus. Und da können wir dann mit unserer regulären Gastrospülmaschine irgendwann halt sagen, okay, das kann man da jetzt kein hochwertiges Vanille reinfüllen, weil sonst riecht es nach Zimt und dann hat man irgendwie eine besondere neue Gewürzrichtung. aber wenn wir das zurückschicken als Pfand, dann wird es dort ja auch nochmal extremer gereinigt, sodass das dann wieder einsatzfähig ist.
Ja, weil es gibt ja so Sachen, die färben Kunststoffe ein. Also wenn man irgendwie, wir hatten das mal in einer alten Wohnung, hatten wir irgendwie so ein Gericht, da war ganz viel Kurkuma drin und dann haben wir es in die Spülmaschine, also den Topf in die Spülmaschine gemacht und dann war irgendwie so ein Jahr lang die Spülmaschine so richtig eklig.
Kurkuma, der Feind, ja. Das ist echt so. Das auch auf so einer Arbeitsfläche, da hat man auch lange Spaß von. Also ja, wie Simone richtig sagte, Gerüche können noch angenommen werden, die wir dann nicht rauskriegen oder auch Farben, aber die meisten Produkte sind da eigentlich unproblematisch.
Okay. Ja, dann haben wir, glaube ich, die wesentlichen Fragestellungen geklärt oder zumindest über alles gesprochen, was wir uns vorher überlegt hatten. Danke, Viola, für deine Zeit und für deine Antworten und deine Einblicke. Ich denke, das war jetzt für uns beide, also insbesondere für mich, sehr interessant, weil ich bin ja immer nur vorne im Laden und habe keine Ahnung, was ihr so im Hintergrund macht. Und ich hoffe, dass alle Leute, die so zuhören, auch irgendwie was mitnehmen können. Was wir auf jeden Fall noch mitnehmen können, sind die Good News der Woche. Die Bad News, meine Handschrift ist ganz furchtbar. Ich hoffe, dass ich das doch lesen kann, was ich mir hier notiert habe. Jedenfalls bringen wir einmal eine gute Nachricht mit, die uns so begleitet und die uns irgendwie so auf den irgendwie positiv stimmt für die Zukunft. Und es ist ziemlich schwierig, welche zu finden, weil irgendwie so gerade im Moment irgendwie so schlechte Nachrichten eher überwiegen. Aber ich habe was gefunden, was ich super interessant fand. Das ist auch relativ neu, ist etwa 2 Wochen alt, diese Information zumindest, wo ich sie gesehen habe. Und zwar die Information, dass auf Inseln im Pazifik, wie zum Beispiel Vanuatu, dass dort Plastikverbote oder generell Maßnahmen, um Müll zu vermeiden oder um halt wirklich ein Umweltproblem zu lösen, es funktionieren, wenn man sie denn streng und auch tatsächlich, wenn man sie denn überhaupt umsetzt und geht. Da hat man 2018 ein Plastikverbot umgesetzt, also ein bisschen so ähnlich wie das, was jetzt in der EU passiert ist mit diesen Plastiktüten, dass man das irgendwie machen will, aber also wir haben ja faktisch kein Verbot, es gibt ja immer noch Plastiktüten und so ein Zeug. Aber dort nutzt man jetzt halt so Bananenblätter und sowas, um halt Sachen zu transportieren. Und das ist in 2018 gemacht worden und seitdem gibt es deutlich weniger Müll, deutlich weniger schädliche Plastikmaterialien in dem Müllmix, den diese Inseln haben. Und dort kann man halt sowieso schlecht recyceln. Das ist eine sehr kleine, auch sehr arme Insel. Und das wird halt alles verbrannt. Das heißt, am Ende des Tages landet alles irgendwie in der Natur. Also müssen die versuchen, den Müll möglichst irgendwie zu vermeiden. Und das klappt dort scheinbar gut. Und das Spannende an der Sache ist, das ist gestartet durch eine Petition. Also da gab es ein Bürgerbegehren. Die Leute haben gesagt, wir wollen das nicht, uns stört das, wir müssen hier was machen. Und dann haben ganz viele Leute mitgemacht und irgendwann hat dann halt die Regierung das in ein Gesetz gegossen. Und das finde ich schön, weil vielleicht klappt es bei uns auch, sowas Ähnliches umzusetzen.
Ja, richtig cool. Ich finde es da besonders spannend, also es ist ja immer leichter, Konsequenzen abzusehen, wenn der Radius, in dem man sich bewegt, kleiner ist. Und wenn ich auf der Insel lebe und merke, ja gut, das, was ich ja gerade eben vor die Haustür geschmissen habe oder was mir rausgefallen ist, ich sehe das übermorgen und übermorgen immer noch, dann hat es ja einen viel engeren Bezug zu mir, als wenn ich jetzt was in meinen gelben Sack reinschmeiße und sage, auf Wiedersehen, und dann wird es verschifft und dann wird halt woanders in der Natur, aber ich sehe es nicht. Ja. So. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen die Zusammenhänge wieder verstehen und verstehen, dass es Konsequenzen hat, auch wenn ich sie noch nicht so gut in meinem eigenen Umkreis sehe. Und aber auch zu sehen, das ist ja das Schönste an dieser Meldung, dass ich selbstwirksam bin. Also da hat ja jemand gesagt, boah, das stört mich und lass mal was dagegen machen. Und es hat funktioniert und sie profitieren ja vom Zugewinn. Also die haben ja weniger, wahrscheinlich auch weniger Kosten für Müllverarbeitung. Sie haben wahrscheinlich eine gesündere Luft, weil weniger verbrannt werden muss. Und das, was verbrannt wird, ist organischer Natur. Also da finde ich es total schön, wenn man an dem Beispiel richtig gut sieht, dass dieser Effekt, den man dann hat, dass der unbedingt sichtbar gemacht werden muss, damit Leute Lust haben, auch sowas zu machen. Das macht ja total Mut.
Ja, ja, deswegen fand ich das so, so gut, diese Information oder diese Nachricht zu lesen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ja, voll schön. Ach, herrlich. Mehr Good News für die Welt.
Oh, ja.
Ja, wunderbar. Dann vielen lieben Dank dir, Viola, dass du heute dabei warst. Das war ganz besonders schön heute, dich mit dabei zu haben. Und dann hören wir uns das nächste Mal bei Folge 8 mit Dominik, der ein Kunde von uns ist, der Einblicke gegeben hat, in wie er so zum Unverpackt einkaufen gekommen ist. Also seid gespannt auf Folge 8, aber jetzt war erstmal Folge 7 dran. Und wir freuen uns, von euch zu hören.
Tschüss.
Tschüss. Macht's gut.